Ja, wir haben gerade zusammen gesungen. Mit Treuen wirst dich freuen. Und wir freuen uns ganz über unseren Besuch, den wir haben. Bruder und Schwester Köhn sind aus dem Bethel, Bruder und Schwester Koch aus dem Bethel sind sie angereist. Wir haben heute einen Vortrag, morgen sind sie auch noch da. Wir hören heute das Thema Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen. Heißen euch herzlich dazu willkommen.
Ja, es ist schön, dass ihr euch diesen extra Abend freigenommen habt, um hierher zu kommen. Das ist ja nicht selbstverständlich, vor allen Dingen in 2 Wochen ist Kongress, das ist wieder extra Programm. Also wir sind natürlich immer sehr beschäftigt, aber es ist gut, wenn wir uns in theokratischer Hinsicht beschäftigt halten. Und meine Frau und ich, wir freuen uns auch, dass wir hier bei euch sein können. Und bevor wir mit unserem Thema anfangen, natürlich erstmal die Frage, was gibt es Neues in Bethel? Ich meine, es ist nicht allzu weit weg, das Bethel, aber dennoch muss nicht unbedingt sein, dass man sofort weiß, was da alles so Neues ist. Es gibt vieles, was neu ist, was ich euch eigentlich nicht als Neues erzählen kann, weil es in JW.org steht. Also seitdem JW.org existiert, fällt es uns als Bethel-Redner natürlich schwer, was Neues zu erzählen, weil da ist ja das Neueste aus Brooklyn steht sofort da drin. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die bei uns jetzt in letzter Zeit im Haus abgelaufen sind, die also nicht in JW.org drinstehen. Eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den vergangenen Wochen und Monaten wurden LED-Wände in den Kongresssälen eingebaut. Also nicht mehr mit Leinwand und Beamer, sondern wie man das so von den Reklame, von den Einkaufszentren kennt, diese großen Fernsehwände. Damit ist es ein bisschen leichter und besser und deutlicher, die Videos zu verfolgen, die auf den Kongressen gezeigt werden. Und es ist hochinteressant, manchmal, wenn man das in Bethel so beobachtet, es gibt ja gewisse Projekte, die kosten dann auch Geld. Und wenn es darum geht, jetzt etwas zu verschönern, etwas zu bauen oder irgendwie sowas, dann ist es nicht immer so leicht, eine Genehmigung davon von der leitenden Körperschaft zu bekommen. Aber wenn es um die Lehre geht, wenn es also darum geht, etwas zu vermitteln, wie jetzt zum Beispiel diese Wände, da war die Genehmigung ruckzuck da. Also es ist interessant, wie die leitende Körperschaft die Dinge gewichtet. Also was die Lehre betrifft, was das Vermitteln der Wahrheit betrifft, da ist die leitende Körperschaft gerne bereit, Geld auszugeben. Was andere Dinge betrifft, Gemütlichkeit oder sonstige Annehmlichkeiten, da sagt man ja, lass uns mal genau überlegen, ob wir das auch wirklich brauchen. Eine andere Sache, die wir gerade jetzt der vergangenen Woche hatten, ihr habt ja vielleicht davon gehört, es gibt seit etwas länger als einem Jahr eine neue Abteilung im Bethel, LDC, in Englisch Local Design Construction, in Deutsch ist das Kongresssaal und Königreichssaal Abteilung oder Planungsabteilung. Früher gab es in der Dienstabteilung einen Königreichssaaltisch, da waren 2 Brüder beschäftigt und die haben sich darum gekümmert, dass die Königreichssäle im Zweiggebiet versorgt waren. Das heißt also, wenn jetzt ein Königreichssaal eine Renovierung machen wollte oder wenn ein neuer Königreichssaal gebaut werden sollte, dann hat man sich an den Königreichssaaltisch gewandt und dann haben die beiden Brüder das okay gegeben oder haben Unterstützung geleistet und das regionale Baukomitee hat den Königreichssaal gebaut. Und seit April letzten Jahres soll das also die Abteilung LDC machen. Das heißt also, wir haben von heute auf morgen die Aufgabe erhalten, im Zweigbüro uns um 1300 Immobilien zu kümmern. Also im Zweiggebiet gibt es ca. 1300 Gebäude, insgesamt 1600 Königreichssäle, weil so wie euer Gebäude hier 2 Königreichssäle hat. Und darum sollen wir uns jetzt kümmern. Das heißt also, die Brüder rufen jetzt an und sagen, Mensch, unsere Heizung ist kaputt gegangen, wir brauchen so und so viel Euro, wie sollen wir das machen, können wir das machen, sollen wir das nicht machen oder so. Und dann liegt es an uns zu sagen, ja, okay, friert mal die nächsten Wochen, wir schicken jemanden vorbei zu gucken, ob es wirklich erneuert werden muss. Nein, das machen wir natürlich nicht. Also bei solchen Sachen, es ist klar, wenn die Heizung kaputt ist, dann muss er repariert werden. Was anderes ist natürlich, wenn es Renovierungen gibt. Ja, du, wir wollen uns neue Stühle kaufen, die sind schon 5 Jahre alt und die gefallen uns nicht mehr, können wir uns neue Stühle kaufen. Und dann sagen wir natürlich, wie sehen denn die Stühle aus? Sind die denn wirklich so schlimm? Kann man da nicht mehr drauf sitzen oder so? Und ihr könnt euch vorstellen, dass das schwierig ist, wenn man jetzt plötzlich 1300 Versammlungen hat, die sich dann Die eine überlegt sich das und die andere überlegt sich jenes. Und jetzt soll man das beurteilen. Das geht gar nicht. Es geht also nicht vom Zweigbüro aus, weil die Versammlungen sind so weit weg. Und wir würden zwar gerne uns ins Auto setzen und mal eben hinfahren, mal eben nach Hamburg oder sonst irgendwo an die Ostsee und mal einen Königreichssaal angucken, aber das geht nicht. Und deswegen sind wir also im Moment dabei und versuchen im Land aus den Brüdern, die im regionalen Baukomitee mitgearbeitet haben, Brüder zu finden, die uns unterstützen, die uns ihre Kommentare, ihre Stellungnahme geben. Wenn also jetzt eine Versammlung sagt, wir müssten renovieren, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wenn es mal streichen ist oder so, das muss sein, das ist keine Frage. Aber wenn die Versammlung sagt, ja, wir wollen gerne umbauen, wir wollen gerne dies und jenes machen, und Königreichssaal ist schon 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, und dann sagen wir, gut, wir schicken euch mal einen Fachmann, der guckt sich das mal an. Das sind meistens Brüder, die früher auch im regionalen Baukomitee mitgearbeitet haben. Und die machen dann eine Stellungnahme. Und dann können wir besser entscheiden, ob ja oder nein. Und etwas, was also auch neu ist, früher war das also so, wenn eine Versammlung im Königreichssaal wollte, dann hat sie den bekommen, sofern sie das Geld hatte. Also die Versammlungen, die jetzt ein bisschen besser gestellt waren, die haben dann gesagt, wir brauchen einen Königreichssaal. Dann hieß es, ja, spart mal an, ja, wir haben genug Geld, können wir finanzieren, kein Problem. Hat man gesagt, okay, gut, dann baut euch einen Königreichssaal für eure Versammlung. Dann hat man festgestellt, das war aber hauptsächlich in Amerika, dass es viele Versammlungen gab, die hatten kein Geld, aber die hatten Wachstum. Das waren also die Versammlungen in den ärmeren Gegenden, in Los Angeles, also Kalifornien und so. Und da gab es viele Versammlungen, die einen Königreichssaal dringend benötigten, aber die hatten kein Geld. Und dann hat die leitende Körperschaft irgendwann gesagt, so kann es ja auch nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass die Nachbarversammlung, nur weil da die Brüder aus Beverly Hills wohnen, einen tollen Königreichssaal haben und die andere Versammlung, die irgendwo in einem vielleicht fremdsprachigen Gebiet wohnen, Spanier oder sonst was, die haben kein Geld, die kriegen keinen Königreichssaal. Und dann hat die leitende Körperschaft gesagt, wir machen das anders, wir bezahlen das alles. Wir aber entscheiden aber auch, wo ein Königreichssaal gebraucht wird und wo einer nicht gebraucht wird. Und das ist für die Versammlungen, die kein Geld haben, natürlich ein Segen. Weil diese Versammlungen haben mitunter schon jahrelang auf einen Königreichssaal gespart, haben kein Geld. Und jetzt sagt die leitende Körperschaft, kein Problem, wir geben euch das Geld. Allerdings ist eine Bedingung daran geknüpft, der Königreichssaal muss so aussehen, wie wir euch das sagen. Also ihr könnt euch jetzt nicht da irgendwas aus Marmor wünschen, Fußboden aus Marmor und Wände aus Teakholz und solche Sachen, sondern wir haben einen Königreichssaal und den bauen wir euch und der erfüllt die Anforderungen, der ist so wie dieser Königreichssaal. Und ihr könnt da drin lernen, was Jehova uns beizubringen hat und wir finanzieren euch das. Und das ist eine wunderbare Einrichtung, die natürlich eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Weil die Brüder, die das Geld haben, sind natürlich ein bisschen traurig, dass sie keine goldenen Wasserhähne kriegen, sondern die normalen Wasserhähne benutzen müssen. Aber für das Volk Jehovas als solches ist das eine tolle Sache. Und in der vergangenen Woche fand ein Seminar oder ein Workshop, heißt das ist ja Neudeutsch, ein Workshop statt, wo also Brüder aus den 6 europäischen Ländern, die die meisten Königreichssäle benötigen, zusammenkamen. Und sie haben sich bemüht, einen Standard-Königreichssaal zu entwickeln. Ein Königreichssaal ist immer gleich. Da ist ein Auditorium, so wie das hier ist. Da sind Toiletten, da ist ein Foyer, da ist eine zweite Klasse. Das ist immer das Gleiche. Aber die einen machen das Auditorium ein bisschen größer, die anderen machen den Fußboden rein oder die Tapeten oder die Stühle. Und jeder hat so seine Vorstellungen, der eine ein bisschen schöner, der andere ein bisschen weniger schön. Und dann hat auch die leitende Körperschaft gesagt, das muss nicht sein. Wir machen einen Standard und der wird überall gebaut. Es geht natürlich nicht so ganz einfach. Also ich kann nicht einen Königreichssaal hier in Deutschland bauen und den gleichen unten in Italien, was weiß ich, in Sizilien oder sonst wo bauen. Das funktioniert nicht, weil das wird da unten ein bisschen zu warm mit der Art und Weise, wie die Königreichssäle hier gebaut werden. Also in Sizilien würde man vielleicht eher darauf achten, dass da eine vernünftige Klimaanlage oder Lüftungsanlage drin ist, die man vielleicht hier in Europa nicht so braucht. Und da gibt es also schon gewisse Anpassungen, aber das Prinzip ist das Gleiche. Die leitende Körperschaft legt fest, wie ein Königreichssaal auszusehen hat. Und wir sind davon überzeugt, dass das sehr zum Frieden beitragen wird in den Versammlungen. Euer Saal ist vor wie vielen Jahren? 9, 10 Jahren gebaut worden. Manchmal gibt es große Diskussionen. Wie soll der Teppich aussehen? Wie wollen wir die Stühle haben? Sind die rosanen oder wie nennt man diese Farbe? Ist das die richtige Farbe oder sollte man lieber blau nehmen? Oder wie machen wir die Vorhänge? Sollen wir solche Vorhänge oder machen wir lieber so Lamellenvorhänge und so? Und da gibt es riesen Diskussionen. Und deswegen ist es gut, wenn die leitende Körperschaft oder das Zweigbüro sagt, Brüder, macht euch darüber keinen Gedanken, so sieht ein Königreichssaal aus. Und es ist interessant zu sehen, also ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch, weil das ist ja ein Unterfangen. Wenn du also aus 6 Ländern zig Brüder zusammenbringst und sagst, wir wollen uns jetzt einigen auf einen Königreichssaal. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, das gibt aber heftige Diskussionen. Aber wir haben am Mittwoch das Ergebnis vorgestellt bekommen und das war hervorragend. Also die Brüder haben sich wirklich im Geist der Brüderlichkeit geeinigt, haben gute Vorschläge gemacht, gewisse Variationen, nicht viel. Also was das Aussehen gibt, gibt es keine Variation, aber was die Technik gibt, gibt es Variationen. Baukastensystem. Und das ist also eine sehr gute Sache. Und wir müssen sehen, wie wir das jetzt umsetzen können. Und es geht nicht nur um Neubauten, sondern es geht auch darum, wenn ein Königreichssaal renoviert werden muss. Wenn es also darum geht, neue Stühle zu bekommen, einen neuen Teppich reinzulegen, dann brauchen wir nicht mehr zu diskutieren, was für ein Teppich wird da reingelegt, sondern es gibt einen Standardteppich, der dem Königreichssaal zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine Entwicklung, die ist also ganz neu von der letzten Woche, steht auch nicht in JW.org und wir müssen erstmal sehen, wie wir das umsetzen. Damit in Zusammenhang ist natürlich auch der Einkauf, Global Purchasing, auch neudeutsch, also das heißt weltweiten Einkauf, weil wir dadurch auch eine Menge Geld sparen können. Also da sind Entwicklungen bei uns im Haus, die viel Arbeit bedeuten. Also manche Abteilungen sind schon ganz schön am Limit. Aber es bedeutet natürlich für die Bruderschaft auch den Vorteil, dass man, sagen wir mal, mehr Zeit, mehr Ruhe und mehr Energie für das Predigtwerk aufbringen kann. Wir müssen uns also jetzt nicht mehr darum kümmern, wie bauen wir und weil meistens sind ja in den Versammlungen auch keine Fachleute vorhanden, sondern das wird also vom Zweigbüro aus gesteuert. Und wir werden natürlich noch eine Menge Arbeit damit haben. Und am Anfang geht es auch ein bisschen holprig. Manche Brüder warten lange auf Antworten. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht der Fall, weil ihr keine Fragen habt, denn euer Königreichssaal ist schön und ist in Ordnung. Aber das sind halt die Kinderkrankheiten, die erst ausgemerzt werden müssen. Und das wird ein bisschen dauern. Aber es ist interessant, dass so etwas nur in Jehovas Organisation möglich ist, weil wir alle mit der richtigen Einstellung da dran gehen. Wir versuchen, miteinander zu arbeiten, zu kooperieren, nicht einen Konkurrenzgeist aufkommen zu lassen. Nein, wir wollen in Frankreich aber schönere Königreichssäle bauen oder in Italien müssen die aber viel schöner sein als in Deutschland. Darum geht es nicht. Sondern wir wollen Königreichssäle haben, wo wir uns versammeln können. Und wo wir etwas lernen können. Kleines Detail noch, das ich gerne erzähle. Wir hatten für Deutschland, also für unser Zweiggebiet, schon einen Königreichssaal fertig als Standard. Und die Ausgangsposition war, Brüder, wir müssen Geld sparen. Die dürfen nicht zu teuer sein. Und dann haben die Brüder natürlich gerade mal die Fläche genommen, die sie brauchten, um den Königreichssaal reinzubringen. Und da waren sie fertig und jetzt kommt dieses Neue, dieses Europäische. Und die Angabe oder die Aussage der leitenden Körperschaft ist, Brüder, denkt aber daran, dass der Königreichssaal nicht nur da ist, um zu sitzen und zuzuhören, sondern er ist auch da, damit die Brüder hinterher und vorher miteinander reden können. Also macht ihn ruhig ein bisschen großzügig, wie bei euch hier. Da sind Flächen, wo man sich hinstellen kann, wo man zusammenstehen kann. Also nicht alles eng, sondern großzügig, da wo es sein muss. Und da, wo es nicht sein muss, da kann man es dann auch entsprechend so machen, wie es halt nur notwendig ist. Und das fand ich ein sehr schöner Aspekt, weil die Deutschen sind ja immer so, wenn wir das machen, dann so klein, quadratisch, praktisch gut. Und da kam also ein bisschen dieser großzügige Geist rein. Und das sind interessante Entwicklungen, die wir also in der Organisation merken. Und das hat auch ein bisschen etwas mit dem Thema zu tun, über das wir sprechen wollen. Mit dem Thema Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen. Weil es geht darum, dass wir mit der Organisation Jehovas zusammenarbeiten müssen. Und wir beobachten in den letzten 1, 2, 3 Jahren organisatorisch viele Veränderungen. Vor allen Dingen natürlich im Zweigbüro, Aber auch in den Versammlungen haben wir Veränderungen beobachtet. Ein Beamer. Also vor 2, 3 Jahren war das noch Luxus. Heutzutage im Königreichsdienst, bitte zeigt das Video, bitte zeigt jenes Video, besprecht das zusammen. Die Gesellschaft verändert sich. Und wir müssen uns anstrengen, damit wir erkennen, dass diese Veränderungen der Organisation Jehovas von Jehova geleitet, zumindest genehmigt sind. Manche Kleinigkeiten sind vielleicht nicht direkt durch den Heiligen Geist veranlasst, aber Jehova lässt es zu. Und unsere Aufgabe ist zu erkennen, dass die Gesamtheit der Organisation Jehovas in die richtige Richtung geht und dass wir mit dieser Organisation Jehovas zusammenarbeiten. Und dazu möchten wir uns ein biblisches Beispiel heute betrachten, heute Abend, um zu erkennen, wie notwendig es ist, mit dieser Organisation Jehovas zusammenzuarbeiten und nicht auf unsere menschlichen eigenen Überlegungen uns zu verlassen. Lasst uns einmal die Bibel aufschlagen. Der Grundgedanke für dieses Thema, den finden wir in Sprüche Kapitel 3, Vers 5 bis 7. Sprüche 3, Vers 5 bis 7. Da heißt es, vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Beachte ihn auf all deinen Wegen und er selbst wird deine Pfade gerade machen. Werde nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte Jehova und weichet vom Bösen. Also der Gedanke ist, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit unseren menschlichen Überlegungen und dass es gut ist, auf die Führung und Leitung Jehovas zu vertrauen. So, jetzt mache ich erstmal einen Vorhang auf. Worum es in dem biblischen Beispiel geht, das wir heute besprechen wollen, das ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Lasst uns 2. Moses aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 12. Da ist die Geschichte über den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und über diesen Auszug aus Ägypten können wir lernen, wie wichtig es ist, uns nicht auf unseren Verstand zu verlassen, sondern auf die Leitung Jehovas. 2. Mose, Kapitel 12. Und wir lesen als erstes einmal den Vers 37. Also nur kurz, um das zeitlich einzuordnen. 10 Plagen waren vorbei. Die Israeliten waren also jetzt an dem Punkt auszuziehen. Vers 37. Und die Söhne Israels gingen daran, von Ramses nach Sukkot aufzubrechen, in der Zahl von 600.000 kräftigen Männern zu Fuß, außer den kleinen Kindern. So, und die Karte habe ich mal so ein bisschen stilisiert da gezeichnet. Eigentlich waren die Israeliten ja in Gosen, hier oben im Norden. Und jetzt haben sie sich getroffen in Sukkot. Und zwar haben sie sich in Sukkot getroffen, weil der Palast Pharaos, der war wahrscheinlich hier in Memphis. Und wir können uns vorstellen, dass Moses, der war ja am Palast, der hatte die Verhandlungen am Palast geführt. Moses musste also mit den Leuten, mit denen er zusammen war, sich mit dem übrigen Volk der Israeliten treffen. Und das war auch hier in Sukkot. Lesen wir ein bisschen weiter. Kapitel 13, Vers 17, 2. Mose 13, Vers 17 und 18. Und es geschah um die Zeit, als Pharao das Volk wegsandte, dass Gott sie nicht auf dem Weg des Landes der Philister führte, nur weil er nahe war. Denn Gott sprach, es könnte sein, dass das Volk Bedauern empfindet, wenn es Krieg sieht und gewiss nach Ägypten zurückkehren wird. Folglich ließ Gott das Volk auf den Weg der Wildnis des Roten Meeres hin umbiegen. Doch zogen die Söhne Israels in Schlachtordnung aus dem Land Ägypten herauf. Was heißt das? Was sind das hier für Richtungsangaben? Nun, es gab einen Karawanenweg, der von Ägypten nach Israel ging, am Meer vorbei, am Mittelmeer entlang. Das war der schnellste Weg. Aber er führte durch das Land der Philister, hier oben in diesem Bereich. Und wir wissen, dass Abraham und Lot und so hatten schon Auseinandersetzungen mit den Philistern. Und Jehova wusste, wenn die Israeliten den kurzen, schnellen Weg gehen, dann wird es kritisch. Und deswegen sagte er, sie gehen nicht in diese Richtung, sondern sie treffen sich hier unten in Sukkot und gehen dann Richtung Osten. Lesen wir weiter. 20 bis 22, Kapitel 13, Vers 20 bis 22. Und dann brachen sie von Sukkot auf und lagerten sich in Etam am Rande der Wildnis. Und Jehova zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen Licht zu geben, damit sie bei Tag und bei Nacht gehen konnten. Die Wolkensäule wich jeweils nicht vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also der Weg von Sukkot nach Etam war völlig logisch. Jehova hat die Feuersäule, die Wolke vor ihnen hergeführt. Es gab überhaupt keine Diskussion. Gehen wir weiter zum Kapitel 14, Verse 1 und 2 und sehen eine sehr interessante Entwicklung hier. Jehova redete nun zu Moses, indem er sprach: Rede zu den Söhnen Israels, dass sie sich umwenden und vor Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer angesichts von Baal-Zebon lagern sollten. Davor sollt ihr am Meer lagern. Jetzt müssen wir uns das anschauen. Die Israeliten waren in Etam. Ein bisschen geradeaus weiter und sie wären in der Wüste gewesen. Und jetzt sagt Jehova, dreht euch rum und geht hier runter nach Pi-Hahiroth. Für jemanden, der sich ein bisschen auskannte, muss diese Entscheidung oder diese Anweisung Jehovas sehr unlogisch geklungen haben. Denn diese Stelle hier unten in Pi-Hahiroth, hier ist ein Gebirge, das sich langsam aber sicher zuzieht zum Roten Meer. Und die Israeliten waren hier in einer fast schon Sackgasse zwischen den Bergen auf der einen Seite und dem Meer auf der anderen Seite. Und stellt euch vor, wenn irgendjemand von den Israeliten sich ausgekannt hat und steht in Etam und weiß, geradeaus weiter geht's in die Wildnis. Und jetzt sagt Jehova, dreht euch rum, wendet euch um und geht zurück und geht nach Pi-Hahiroth. Lesen wir, was Jehova sagte, wie Pharao auf diesen Umweg, auf diese Reaktion reagieren würde. Im Vers 3 lesen wir dann: Dann wird Pharao bestimmt hinsichtlich der Söhne Israels sprechen: Sie irren verwirrt im Lande umher. Die Wildnis hat sie umschlossen. Jehova wusste also, der Pharao beobachtet das, der hat seine Leute, der wird denken, die Israeliten, die wissen überhaupt nicht, wo sie hingehen sollen. So, und die Reaktion von Pharao war, die haben keine Ahnung, außerdem ist ihm bewusst geworden, was da verloren gegangen war. Ein Volk voller Sklaven, die die Arbeit gemacht haben und die rennen jetzt da in der Wildnis rum, wissen nicht wohin, die holen wir uns zurück. Und dann hat er sein gesamtes Heer aufgeboten, 600 Kriegswagen, auserlesene Kriegswagen, um die Israeliten wieder zurückzuholen. Lesen wir im Kapitel 14 die Verse 10 bis 12. Als Pharao nahe herankam, begannen die Söhne Israels ihre Augen zu erheben, und siehe, die Ägypter marschierten ihnen nach. Und die Söhne Israels gerieten in große Furcht und begannen zu Jehova zu schreien. Und sie sprachen dann zu Moses: Ist es, weil es überhaupt keine Grabstätten in Ägypten gibt, dass du uns hierher mitgenommen hast, damit wir in der Wildnis sterben? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Ist das nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir redeten, indem wir sagten: Lass ab von uns, damit wir den Ägyptern dienen? Denn es ist besser für uns, dass wir den Ägyptern dienen, als dass wir in der Wildnis sterben. Also die haben natürlich Angst gehabt. Das müssen nicht unbedingt die gleichen Personen gewesen sein, die glaubensvoll mit Moses vorher ausgezogen sind. Wir wissen ja, wie das ist in einem Volk. In einem großen Volk gibt es immer 50%, die dafür sind und 50%, die dagegen sind. Und wenn alles gut geht, dann haben die, die dafür sind, die Oberhand. Und dann sagt man, ja, geht ja alles gut. Und wenn was schief geht, dann kommen die anderen 50% und sagen, das habe ich gleich gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Und so war das hier wahrscheinlich auch. Aber wie hat Moses reagiert? Lesen wir die Verse 13 und 14 im Kapitel 14. Da sprach Moses zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung Jehovas, die er euch heute schaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute tatsächlich seht, werdet ihr nie wiedersehen. Nein, nie wieder. Jehova selbst wird für euch kämpfen und ihr eurerseits werdet still sein. Kennen die Geschichte? Jehova hat zum Schutz der Israeliten die Wolkensäule eingesetzt, hat eine Trennung herbeigeführt. Das war sicherlich nicht nur so eine kleine Säule, das muss eine Riesenwand gewesen sein. Auf der einen Seite dunkel, auf der anderen Seite hell. Die Ägypter konnten nicht an die Israeliten rankommen. Und dann lesen wir in den Versen 16 bis 18, und 21 bis 28 den Bericht, wie Moses den Stab über das Rote Meer hält. Das Meer teilt sich und die Israeliten ziehen trockenen Fußes durch das Meer. Das war natürlich ein Beweis der Macht Jehovas und der Ergebenheit von Moses, das ist unbegreiflich. Und die Ägypter, und das ist das Interessante an der Geschichte, die Ägypter sind so blind, will man sagen, und ziehen ihnen nach. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also das ist ja sowieso schon, die merken schon, da ist irgendwas Übernatürliches mit dem Spiel. Jetzt ist das Meer rechts und links, das Wasser wie Wände. Das kann ja nicht normal sein. Aber sie ziehen rein, sie werden also von ihren Heerobersten mit in dieses Meer, auf den Meerboden, in dieses Bett reingetrieben. Und dann, sagt der Bericht, kämpfte Jehova für die Israeliten. Er nahm die Räder ab von ihren Wagen, das heißt, das ist also Achsenbruch und sonst was. Und da erkannten die Ägypter, hier haben wir verloren, wir kämpfen gegen Jehova. Aber es war zu spät. Die haben versucht rumzudrehen, aber sie kamen nicht mehr zurück. Der Bibelbericht sagt, Jehova schüttelte sie ins Meer und sie kamen alle ums Leben. Was für eine beeindruckende Demonstration der Macht Jehovas und wie weitsichtig das von Jehova gewesen ist. Wären die Israeliten damals tatsächlich in Etam weitermarschiert in die Wüste, wann hätten sie Ruhe gehabt von den Ägyptern? Nie. Die hatten Kriegswagen. Die sind hinter ihnen her. Die wären ihnen in die Wüste gefolgt, wo immer sie wären, und hätten versucht, sie zurückzuholen. Und durch diesen Eingriff Jehovas, erst durch dieses Umwenden in eine Situation, die aussichtslos erschien, und jetzt diese Rettung Jehovas, dadurch konnte das Volk, nachdem sie aus dem Roten Meer rauskamen, in aller Ruhe den Weg fortsetzen. Was lernen wir aus dieser Geschichte der Israeliten? Nun, wir hatten gesagt, die Israeliten hatten in den 10 Plagen deutlich erkannt, dass sie von Jehova ausgewählt worden waren. Moses hatte deutlich dokumentiert, dass er von Jehova eingesetzt war, um das Volk zu führen. Und jetzt brauchten sie nur noch zu folgen. Wir leben heute in einer ähnlichen Zeit. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten, im vergangenen Jahrhundert, das Volk Jehovas beobachtet. Und wir werden immer wieder durch die Videos, die wir sehen, durch die Geschichtsberichte, die wir lesen, die Jahrbücher, daran erinnert, wie das mit dem Volk Jehovas in der Neuzeit gewesen ist. Und wir können wirklich sagen, wenn wir uns die Geschichte des Volkes Jehovas angucken, erkennen wir eindeutig und ganz klar, dass dieses Volk Jehovas nur existiert, weil Jehova es beschützt. Wenn wir an den Ersten Weltkrieg denken, wie sie aus Babylon der Großen rauskommen mussten, wie sie sich trennen mussten von falschen Lehren, was da für eine Energie dahinter gesteckt haben musste, das erstmal herauszufinden und dann den Mut zu haben, zu sagen, damit machen wir nicht weiter mit. Und dann der Zweite Weltkrieg. Für uns hier in Deutschland ist natürlich der Zweite Weltkrieg nicht unbekannt, die Nazi-Zeit und die Verfolgung im KZ. Und all das hat natürlich das Volk Jehovas stark geprägt hier in Deutschland. In anderen Ländern gab es auch heftige Verfolgungen. Aber das Volk als solches hat immer überlebt. Warum? Weil wir besonders widerstandsfähig sind, weil wir besonders intelligent sind, weil die leitende Körperschaft uns auf eine hervorragende Weise unterrichtet? Nein, weil wir das Volk Jehovas sind, weil Jehova uns führt und leitet. Aber es gibt auch Veränderungen im Volk Jehovas. Und gerade in den letzten Jahren beobachten wir, wie viele Dinge sich verändern. Ich habe euch am Eingangs erzählt von diesen Veränderungen, was organisatorische Sache betrifft. Wir haben aber auch Veränderungen in der Lehre erfahren. Die Gleichnisse von den Schafen und Böcken. Wir haben gedacht, okay, die Schafe und Böcke werden schon die ganze Zeit über getrennt. Nein, sie werden erst in der großen Drangsal getrennt. Viele andere Dinge, die wir neu verstehen, wo wir sie neu definieren. Keine grundsätzlichen Sachen. Jehova ist nach wie vor der Schöpfer. Jesus Christus ist sein Sohn, das Loskaufsopfer. Die Hoffnung des Menschen ist ewiges Leben auf der Erde. Das sind alles grundsätzliche Sachen, das ändert sich nicht. Aber wann erfüllt sich das eine Gleichnis, wann erfüllt sich das andere Gleichnis? Diese Dinge sind für uns wichtig zu beobachten und trotzdem dürfen wir unser Vertrauen auf Jehovas Organisation nicht verlieren. Wenn wir denken, also wenn sie die Gleichnisse anders erklären, wer weiß, was da noch alles verkehrt ist? Können wir uns an die Erklärung erinnern mit der Generation? Das war eine dramatische Veränderung. Aber ist deswegen die Wahrheit nicht mehr die Wahrheit? Leben wir deswegen nicht mehr in der Zeit des Endes? Ist das Volk Jehovas deswegen nicht mehr das Volk Jehovas? Schauen wir 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und 2 an, wo uns der Apostel Paulus einen Rat gibt, der uns hilft, in dieser Zeit des Endes uns auf das Richtige zu konzentrieren. 1. Thessalonicher 5. Vers 1 und 2. Was nun die Zeiten und die Zeitabschnitte betrifft, Brüder, braucht euch nichts geschrieben zu werden. Denn ihr selbst wisst sehr wohl, dass Jehovas Tag genauso kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also Jehovas Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich ein Dieb ankündigt und sagt, so gegen 3 Uhr heute Nacht, gucke ich mal, dass ich bei euch einbrechen kann. Wie lange sind wir wach? Bis 3? Na, vielleicht verspätet er sich, kommt erst um 3:30 oder so. Aber haben wir um 4 Uhr immer noch dieselbe Energie? Oder denken wir, ah, ist ja logisch, wird ja kein Dieb sich ankündigen, also der wird, bestimmt kommt der nicht mehr. Und wir schlafen ein. Aber Jehovas Tag kommt. Wir wissen nur nicht wann. In Matthäus Kapitel 24, Vers 43 und 44, da sagt Jesus, wir können auch diesen Text mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Vers 43 und 44. Doch erkennt eins, dass der Hausherr, wenn er gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommen würde, wach geblieben wäre und nicht in sein Haus hätte einbrechen lassen. Deswegen erweist auch ihr euch als solche, die bereit sind, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Menschensohn. Also wichtig für uns ist, dass wir davon überzeugt sind, dass wir in der Zeit des Endes leben, dass der Menschensohn, die große Drangsal Harmageddon, tatsächlich kommt. Aber es ist nicht wichtig, dass wir lange darüber diskutieren, ob es zu unseren Lebzeiten noch kommt. Kommt es in 3-4 Jahren? 10 Jahren, 20 Jahren? Oder wann kommt es? Entscheidend ist, dass wir einfach weiterhin eng mit der Organisation Jehovas zusammenarbeiten und dass wir unser Vertrauen in Jehovas Organisation bewahren. Warum ist das so wichtig? Wenn wir unser Vertrauen in Jehovas Organisation verlieren, wenn wir also sagen, naja, das mit der Generation ist anders erklärt worden, das mit den Gleichnissen ist anders erklärt worden, vielleicht sollte man das alles nicht ganz so ernst nehmen. Also diese Strenge, diese Grundsätze, an die wir uns da immer halten müssen, das muss man ein bisschen entspannt sehen, das muss man ein bisschen locker sehen. Wir müssen ja auch unser Leben leben. Wäre das die richtige Reaktion? Schlagen wir Sprüche auf. Sprüche 14, Vers 12. Da heißt es: Es gibt einen Weg, der vor einem Mann gerade ist, aber sein Ende sind danach die Wege des Todes. Also, wenn unsere Überlegungen uns völlig logisch erscheinen, aber sie nicht mit den Grundsätzen Jehovas übereinstimmen, dann sollten wir sehr vorsichtig werden. Weil auf Jehova zu vertrauen und nicht auf seinen eigenen Verstand bedeutet, dass wir die Grundsätze und den Weg Jehovas über alles setzen. Und dass wir nicht denken, das ist für mich der gerade Weg. Denn es mag am Ende ein gerader Weg in den Tod sein. Lesen wir einen anderen Text in 1. Timotheus 6, Vers 20, der ebenfalls darauf eingeht, dass wir vor unserer menschlichen Erkenntnis immer ein bisschen vorsichtig sein müssen. 1. Timotheus 1. Timotheus 6, Vers 20 und 21. O Timotheus, behüte, was als anvertrautes Gut bei dir hinterlegt ist, indem du dich von den leeren Reden abwendest, die verletzen, was heilig ist, und von den Widersprüchen der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Denn indem einige eine solche Erkenntnis zur Schau gestellt haben, sind sie vom Glauben abgewichen. Das heißt also, die Herausforderung für uns ist, unser Vertrauen, unseren Glauben zu bewahren. Wollen wir aber damit sagen, dass wir aufhören müssen zu denken, dass wir jetzt nur noch Gehirn ausgeschaltet und einfach nur gehorchen? Nein, das ist nicht der Gedanke. Wir werden ermuntert, mitzudenken. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir unser Vertrauen bewahren, dass wir uns sicher sind, dass es Jehovas Organisation ist, mit der wir verbunden sind und dass sie uns hilft, mit unserem Leben besser zurechtzukommen. Wenn wir unser Vertrauen verlieren, dann werden wir bestimmte Ratschläge, die uns Jehovas Organisation heute gibt, auch nicht in unserem täglichen Leben anwenden. Und das ist die Gefahr. Nehmen wir ein Beispiel. Im Familienleben können Situationen entstehen, in denen wir geneigt sind, menschliche Maßstäbe anzulegen. Wir haben in den letzten Jahren auch in unseren Reihen beobachtet, dass die Ehen nicht mehr hundertprozentig von Bestand ist. Früher waren wir mal stolz darauf, als Organisation Jehovas, dass es bei uns keine Ehescheidung gibt. Das ist heute leider nicht mehr so. Es gibt leider auch unter uns Ehescheidungen. Und nicht nur in der sogenannten Midlife Crisis, sondern auch junge Leute heiraten und nach kurzer Zeit lassen sie sich wieder scheiden oder trennen sich. Was hilft uns oder wie helfen uns praktische Ratschläge aus der Heiligen Schrift, diese Gefahr zu vermeiden? Schlagen wir Epheser Kapitel 5 auf. Epheser Kapitel 5, das ist eigentlich das Kapitel, das wir gerne lesen, wenn wir eine Hochzeitsansprache halten. Aber dieser Rat ist nicht nur für die, die heiraten wollen, sondern er ist auch für uns heute in der Aktualität gut. Epheser 5, Vers 28 und 29. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. So, das ist ein Text, wenn sich zwei finden und zwei heiraten wollen, dann ist das eigentlich logisch. Der Mann liebt seine Frau, die Frau liebt ihn, sonst würden sie ja nicht heiraten. Aber wir wissen auch, dass aus einem Verliebtsein sich entweder Liebe entwickeln muss oder zumindest muss diese Liebe vertieft werden. Und es gibt allerdings in der Ehe natürlich auch Situationen, wo man sich ein bisschen aneinander gewöhnen muss. Am Anfang sagt man, ja, mit diesen kleinen Schwächen von meinem Partner ist überhaupt kein Problem, damit werde ich fertig, das ist, was soll das? Aber wenn es dann Tag für Tag ist, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dann geht es einem manchmal auf die Nerven. Und dann kann es passieren, dass es bestimmte Themen gibt, über die man besser nicht mehr spricht, weil man weiß ja, wie der Partner darüber denkt und man weiß auch, wie er reagiert. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil der Rat, der uns gegeben wird durch die Literatur, sagt, Kommunikation pflegen in der Ehe. Wenn wir Themen ausgrenzen, weil wir wissen, darüber redest du mal lieber nicht, weil da regt man sich immer auf, dann kann es sein, dass es erst ein Thema ist, dann ist es noch ein zweites Thema, dann ist es noch ein drittes Thema und auf einmal redet man nur noch über das Wetter und über das Essen, aber man hat keine tiefen Gespräche mehr. Viel besser ist es, wenn man lernt, über diese Dinge in der richtigen Art und Weise zu sprechen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit Artikel über die verschiedenen Arten der Kommunikation, was Frau und Mann betrifft. Der Mann hat immer gleich die Lösung, und die Frau möchte keine Lösung, hat sie vielleicht auch schon im Kopf, die weiß genau, was man machen muss. Aber sie will Empfindungen vermitteln und sie will Empfindungen zurückbekommen. Und daran müssen wir arbeiten. Und wenn wir den Rat des treuen und verständigen Sklaven akzeptieren, dann akzeptieren wir auch diesen Rat. Und dann sagen wir, Mann, da musst du noch dran arbeiten. Es ist nicht leicht. Und hast du wieder versäumt, hat wieder nicht funktioniert. Aber bevor wir unser Vertrauen verlieren und sagen, oh, es bringt sowieso nichts und ist nicht so wichtig, kann man ein bisschen locker sehen, sollten wir daran arbeiten. Wann habt ihr das letzte Mal zu Hause gesessen und euch nur so unterhalten? Also oftmals, ich muss das ehrlich sagen, das ist bei uns auch so, kommen abends nach Hause nach der Versammlung oder so und dann kommst du heim, dann ziehst du den Mantel aus, dann nimmst du was zu trinken, machst das Fernsehen an. Und wenn das Fernsehen an ist, erstirbt jedes Gespräch. Weil das Fernsehen geht immer weiter und man will Fernsehen gucken. Aber wann haben wir das letzte Mal gesessen und der Fernseher war aus? Wir haben einfach nur gelesen. Also bei uns ist das so, wenn das dann passiert, dann sitze ich da und lese irgendwie was, Fernseher ist aus, Radio läuft. Und dann aus heiterem Himmel, irgendwie fängt meine Frau ein Gespräch an. Da wird irgendwas erzählt. Und ich sitze da, Moment, okay, gut, dann Finger dahin, wo ich gelesen habe und dann wird ein bisschen sich unterhalten. Und dann, okay, erledigt. Dann lese ich wieder los. Ah, da war ich jetzt gerade. Wieder. Ah, das, was ich noch erzählen wollte. Wieder Finger hin, wieder unterbrechen. Oder es ist nicht schlimm. Also das Gelesene läuft ja nicht weg, das steht ja nachher auch noch da. Aber entscheidend ist, dass man kommuniziert, dass man miteinander redet. Und das sind nicht immer jetzt tiefgreifende Gespräche über irgendwelche Sorgen oder Probleme, sondern das sind Dinge, die am Tag, die uns passieren, die uns bewegen, die man erzählt. Aber wenn wir nicht über diese Dinge sprechen und wenn wir diese Gelegenheiten nicht schaffen, dann sprechen wir irgendwann auch nicht mehr über die tiefen Dinge. Und wenn wir über unser Familienstudium sprechen, Brüder, was ist denn das Familienstudium? Ist das Familienstudium Wachturm raus und Frage-Antwort und wenn wir fertig sind, der Mann stellt die Frage, die Frau gibt die Antwort und dann ist gut. Das ist nicht die Idee des Familienstudiums, Brüder. Sondern die Idee des Familienstudiums ist, zu kommunizieren, zu sprechen. Und wenn man ein Familienstudium hat und plötzlich entwickelt sich ein Gespräch aus irgendeinem Anlass, aus irgendeinem Thema heraus, habt keine Angst, dass das Gespräch irgendwie gar nichts mehr mit dem Wachturmartikel zu tun hat. Wir sind ja plötzlich wo ganz anders. Das ist nicht schlimm. Dann reden wir einfach über das, was ganz anders ist. Und wenn wir zu Ende geredet haben und wenn wir zu einem Punkt kommen, wo das Gespräch eigentlich jetzt nicht mehr weitergehen braucht, dann, ach ja, eigentlich wollten wir ja beim Wachturm weitermachen. Und dann kehren wir zurück zum Wachturm. Entscheidend ist, Brüder, dass wir Jehova erlauben, uns auf diese Weise zu schulen und dass wir in unserer Ehe auch das Verhältnis zu Jehova immer mit berücksichtigen. Und wenn es wirklich keine Lösung des Problems gibt, Jehova sagt, die Ehe ist für immer. Und dann ist es nicht besser, sich zu trennen. Lass uns mal eine Pause einlegen. Nimm dir mal ein halbes Jahr lang eine Wohnung woanders. Das ist nicht die Idee. Jehova sagt, wir sollen zusammenleben. Und wenn wir die Streitfrage als Grundlage nehmen und wissen, dass der Teufel sich über jede Ehe, die auseinandergeht, riesig freut, dann geben wir uns Mühe, die Ehe auch wirklich, dass die Ehe Bestand hat. Dann gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt. In Jakobus 5, Vers 14, da wird uns ja geraten, ist jemand unter euch krank, er rufe die älteren Männer der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn im Namen Jehovas mit Öl einreiben. Also, wenn wir ein Problem haben, dann rufen wir die Ältesten. Die helfen uns. Aber die Ältesten sind natürlich schwer beschäftigt. Und so Kleinigkeiten, dass ich vielleicht mit meiner Frau über bestimmte Themen nicht reden kann, da werde ich selber mit fertig. Da muss ich nicht die Ältesten rufen. Ich kann die Ältesten damit nicht belasten. Und dass das jetzt schon 3 Jahre anhält, dass ich mit ihr nicht mehr so richtig reden kann, da brauche ich die Ältesten nicht mit zu belasten, das kriege ich selber in den Griff. Und über einen längeren Zeitraum kommt man plötzlich zu dem Punkt, dass man die Ältesten dann nur noch fragt, wie kriege ich die Scheidung am besten durchgezogen. Dann ist es zu spät. Besser ist es, wenn ich irgendwelche Sorgen habe, wenn sie noch ganz klein sind, wenn man kaum drüber reden muss, dann lade ich mal einen Freund ein oder lade ihn mit seiner Frau ein, einen Freund, zu dem ich Vertrauen habe, und dann fange ich einfach mal an, darüber zu sprechen. Solange es noch klein ist, dann tut es auch nicht weh. Und dann kann man auch noch ein bisschen drüber lächeln und dann kann man drüber reden. Und dann kriegt man vielleicht einen guten Hinweis. Und dann stellt man fest, das Problem habe ich nicht alleine, das haben andere Ehen auch. Auch bei denen ist das genauso. Oder wenn das so ist, dann ist es auch nicht so dramatisch. Auf diese Weise kann man auch den Rat anwenden, Jakobus 5, Vers 16, ruft die älteren Männer der Versammlung zu euch. Redet mit ihnen darüber und vermeidet, dass Probleme größer werden. In Sprüche 16, Vers 20 wird gesagt, dass es gut ist, wenn wir so vorgehen. Sprüche 16, Vers 20. Wer in einer Sache Einsicht bekundet, wird Gutes finden und glücklich ist, wer auf Jehova vertraut. Also Einsicht zu finden, die Grundsätze Jehovas in unserem Leben anzuwenden, führt dazu, dass wir Gutes finden und dass wir ein glückliches Leben führen können. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Also es gibt ja sehr viele Sachen, also wir könnten ja viele Aspekte erwähnen. Jetzt haben wir ein bisschen über Ehescheidung und Ehe gesprochen, jetzt sprechen wir noch mal ein bisschen über Jugendliche. Sehr viele Jugendliche sind nicht da. Ist trotzdem gut, dass wir kurz drüber sprechen, weil das kann uns auch als Erwachsene so gehen. Jugendliche haben ja oftmals das Problem, dass sie ein aufregendes Leben haben wollen. Und dass sie sich von den Erwachsenen nicht so richtig verstanden fühlen. Und das Problem ist, dass Jugendliche sich dann vielleicht von den Erwachsenen zurückziehen. Ähnliches kann uns auch als Erwachsene passieren, dass wir uns zurückziehen, weil wir irgendwelche Ideen haben, irgendetwas verfolgen, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Lesen wir einen Text, Epheser 5, Vers 3 bis 5. Epheser 5, Vers 3 bis 5. Hurerei und jede Art Unreinheit oder Habgier sollen unter euch nicht einmal erwähnt werden, so wie es sich für Heilige geziemt. Auch kein schändliches Benehmen, noch törichte Reden, noch unzüchtige Späße, Dinge, die sich nicht schicken, sondern vielmehr Danksagung. Denn das wisst ihr, indem ihr es selbst erkennt, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habgieriger, das heißt ein Götzendiener, irgendein Erbe im Königreich des Christus und Gottes hat. Hier wird uns also der göttliche Rat gegeben, Hurerei und jede Art Unreinheit, Habgier sollen unter euch nicht einmal erwähnt werden. Und das ist ein Problem heutzutage, nicht nur beim Arbeitsplatz, wo solche Dinge vielleicht offen besprochen werden, im Betel nicht, deswegen kann ich da nicht mitreden. Also In Bethel sind wir da beschützt in dieser Hinsicht. Aber es gibt ja das Internet. Es gibt das Internet, es gibt die Tablets, es gibt das Smartphone. Und in diesen Medien ist Hurerei, Unreinheit, Habgier gang und gäbe. Überhaupt kein Problem. Und die Bibel sagt, dass wir diese Dinge nicht einmal erwähnen sollten. Wie viel weniger uns also damit zu beschäftigen. Und das Problem ist, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dann haben wir automatisch keine Zeit, uns für theokratische Dinge zu interessieren. Und umso mehr wir uns damit beschäftigen, umso weniger theokratische Interessen spielen in unserem Leben eine Rolle. Deswegen ist die Ermunterung, dass wir uns auch im Internet, auch im Tablet, auch im Smartphone mit theokratischen Dingen beschäftigen. Und der treue und verständige Sklave macht es uns möglich. Es gibt diese hervorragende Website, die wir ja alle kennen, jw.org. Da können wir stundenlang Videos gucken. Da müssen wir nichts anderes uns anschauen. Und wenn wir uns damit beschäftigen und das als Gegensatz nehmen zu dem, was uns die Welt bietet, dann hören wir auf den Rat der Organisation Jehovas. Und wir wissen, dass die Organisation uns immer wieder vor diesen Dingen gewarnt hat und sagt, beschäftigt euch nicht damit. Das trifft auf Jugendliche zu, das trifft auch auf Erwachsene zu. Das heißt also, wenn wir uns in unserem täglichen Leben auf Jehova verlassen wollen, dann achten wir auf diese kleinen Ratschläge, die wir immer wieder bekommen, die unser tägliches Leben beeinflussen, und versuchen sie in unserem Leben anzuwenden. Im Psalm 84, Vers 11 und 12, das ist der letzte Text, den wir noch heute Abend gemeinsam lesen wollen, Psalm 84, 11 und 12, da gibt uns das Wort Gottes folgende Verheißung: Denn Jehova Gott ist Sonne und Schild, Gunst und Herrlichkeit sind das, was er gibt. Jehova selbst wird nichts Gutes denen vorenthalten, die in Untadeligkeit wandeln. O Jehova der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Das heißt also, wenn wir die Zeit, in der wir jetzt leben, die relativ ruhig ist, dazu gebrauchen, auf Jehova zu vertrauen, unser Vertrauen zu vertiefen und seine Ratschläge in unserem täglichen Leben anwenden, dann verspricht uns Jehova, dass er nichts Gutes uns vorenthält. Und darüber haben wir überhaupt keine Vorstellung, was in der neuen Ordnung möglich ist an guten Sachen. Und deswegen sollten wir in dieser Zeit des Endes ausharren, eng mit Jehovas Organisation zusammenarbeiten und uns bemühen, dass wir Harmagedon überleben und kennenlernen, was Jehova an Gutem für uns aufbewahrt hat.
Ja, vielen Dank, Bruder Koch. Es war sehr schön, dass du uns so anschaulich gezeigt hast, warum es wichtig ist, dass wir Jehova vertrauen, auch wenn wir es manchmal auf den ersten Blick vielleicht nicht verstehen. Und wie wichtig es ist, dass in unserem Leben, an den aktuellen Beispielen hast du uns gezeigt, in unserem aktuellen Leben wichtig ist, den Rat umzusetzen, weil er uns doch nur zum Guten ist. Ein kleiner Vorgeschmack schon mal für morgen. Wir können nämlich morgen nochmal im Vortrag zuhören. Gott verherrlichen mit allem, was wir haben. Zu diesem Vortrag laden wir morgen früh ein, 9.45 Uhr, hier nur auf der anderen Seite im gewohnten Königreichssaal. Jetzt möchten wir zusammen noch Gott verherrlichen mit dem Lied Nummer 48. Es trägt das Thema täglich mit Jehova wandeln, entnommen aus Micha 6, Vers 8. Lied 48 bitte. Und dann bitten wir Bruder Matthias Krump, das Schlussgebet zu sprechen.